Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gute Recht, dem Podcast rund um gemeinnützige Organisationen, Social Business, Social Entrepreneurship. Und heute, wie alle zwei Wochen im Wechsel, wieder eine Folge mit Linus. Hallo Linus.
Hallo.
Linus Junginger, der zweite Part von Vielwert Junginger, der Kanzlei, die diesen Podcast hier betreibt. Und alle zwei Wochen machen wir das Vereinsupdate. Wir sprechen über Beiträge und aktuelle Entwicklungen aus dem Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht, die wir auch in schriftlicher Form in unserem Newsletter, in dem Vereinsupdate, behandeln. Und hier sprechen wir einfach das Ganze nochmal auf Tonspur mit ein bisschen unserer persönlichen Meinung und driften auch hier und da mal ab, aber bewegen uns immer im Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht. Versuchen wir zumindest.
Und dieses Mal waren wir einigermaßen stringent. Das Thema des Vereinsupdates sind die Einnahmen des Vereins. Das heißt, wir haben uns versucht zu beschäftigen mit dem Thema, wie kommt der Verein eigentlich an Geld? Und haben unter anderem über Fundraising gesprochen, aber auch über zwei andere Themen, die du uns, glaube ich, vorstellen möchtest.
Ich kann es zumindest kurz sagen, genau. Also Fundraising war ein Thema in unserem Beitrag, also im Vereinsupdate, in dem Newsletter. Das wurde beigesteuert von unserem Kompagnon Markus Hunger. Den haben wir nämlich auch noch mit an Bord in der Kanzlei. Der ist seines Zeichens kein Jurist, kein Rechtsanwalt, sondern Organisationsberater. Und der steuert auch immer so seinen Beitrag bei zu diesem Vereinsupdate-Newsletter, dass wir eben nicht nur im rechtlichen Bereich unterwegs sind, sondern generell so im Vereinswesen. Und mit dem werde ich auch mal irgendwann in Zukunft sprechen, einfach über diese Organisationsentwicklungssachen. Genau, aber juristischer Teil dieses Schwerpunkt-Newsletters, sage ich mal, war eben, wie du schon sagst, Fundraising so ein bisschen, auch aus rechtlicher Sicht. Und zwar haben wir einmal uns angeschaut, das Thema Mitgliedsbeiträge bzw. Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen. Das ist ein Thema, wir haben es öfter erwähnt, Clubtalent, die ja bei der Professionalisierung von Vereinen helfen. Da ist Beitragserhöhung auch immer ein Thema und da stellen sich halt einfach rechtliche Fragen auch dabei. Und wir hatten einen Beitrag grundsätzlich zu Anlassspenden, was das eigentlich ist und wie das ein Mittel zum Fundraising sein kann. Und ich würde sagen, Linus, vielleicht fangen wir einfach mit den Spenden an, weil das so am naheliegendsten eigentlich ist, wenn man über Fundraising spricht und mit Fundraising-Beratern. Da ist ja Spendenaufkommen doch schon irgendwie so ein großer Part. Und Anlassspenden, ja, was ist denn das eigentlich?
Ja, genau. Also Spenden sind super wichtig für Vereine, für alle gemeinnützigen Organisationen. Und unter Anlassspende, da versteht man letztlich eine Spendenaktion, die durchgeführt wird zu einem besonderen Anlass. Also zum Beispiel zum Geburtstag, zur Hochzeit, zu einem Jubiläum, vielleicht auch bei einem Trauerfall. Also es gibt einen Anlass, zu dem man normalerweise was schenkt. Und dieses Geschenk, das kann auch in Form einer Spende passieren. Jedenfalls derjenige, der diesen Anlass organisiert, beispielsweise jemand, also stellen wir uns mal vor, jemand hat Geburtstag und überlegt sich, dass es ja üblich ist, dass er zum Geburtstag Geschenke bekommt von Freunden, Familie, Arbeitskolleginnen und Kollegen und so weiter. Und Problem dabei ist eben häufig, dass man vielleicht sagt, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Oder jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass das, was so an Geschenken für mich gekauft wird, am Ende dann doch, sind wir ehrlich, manchmal auf dem Flohmarkt oder sogar im Müll landet. Und da kommt man eben auf die Idee zu sagen, warum sage ich nicht allen Leuten, die mir gerne was schenken würden zu diesem Anlass und denen ich das natürlich auch gerne ermöglichen würde, spendet doch euer Geld für einen guten Zweck, für eine gemeinnützige Organisation, für ein bestimmtes Hilfsprojekt. Und wenn man das macht, dann stellen sich natürlich sowohl auf der Seite des Geburtstagskindes als auch auf Seiten des Schenkenden und des Vereins rechtliche und steuerliche Fragen.
Also das heißt, es ist letztendlich ja ein privater Anlass, zu dem das passiert und kein Anlass der gemeinnützigen Organisation selbst. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du aber gesagt hast, weil so ein Schlagwort, das da ja auch kommt, ist Spenden statt Geschenke. Also es geht letztendlich darum,
genau.
Jemand hat persönlich in seinem privaten Umfeld einen Anlass, dem er sonst, wie du sagst, was geschenkt bekommt und das möchte er nicht, sondern er sagt lieber stattdessen, spendet doch einfach.
Genau, das heißt, der Impuls kommt gar nicht von der gemeinnützigen Organisation. Die freut sich natürlich über diese Spenden, aber der Impuls kommt tatsächlich von demjenigen, der diesen Anlass organisiert, also diesen privaten Anlass nutzt, um Spenden für die gemeinnützige Organisation zu sammeln.
Und dann vermutlich ist dann die Frage, sorry,
nee.
Vermutlich ist dann die Frage, wer überhaupt der Spender ist, ne?
Ja, ganz genau. Das kann man nämlich auf verschiedene Arten organisieren. Man könnte sich jetzt einmal vorstellen, ich habe Geburtstag und sage, gebt mir Geld und ich leite das dann weiter an zum Beispiel die Hilfsorganisation meiner Wahl. Man könnte sich es aber auch so vorstellen, dass ich dazu aufrufe, spendet bitte im eigenen Namen an diese Organisation. Und dann gibt es auch so einen Zwischenfall noch, dass ich sage, gebt mir das Geld, ich verwalte das für euch, ich gebe das weiter an die gemeinnützige Organisation. Diese drei Konstellationen gibt es und die unterscheiden sich eben vor allem danach, wir sind ja im Steuerrecht tätig, unterscheiden sich ja vor allem danach, wer bekommt am Ende eine Spendenbescheinigung, also eine Zuwendungsbestätigung. Denn eins ist klar, wenn man spendet, dann kommt man irgendwann auf die Idee, zu sagen, das möchte ich doch vielleicht von der Steuer absetzen, vor allem wenn es ein größerer Betrag gewesen ist. Und die Frage ist natürlich, wer kann das dann von der Steuer absetzen? Ist das das Geburtstagskind, also der Anlassgeber, derjenige, der zu dieser Spendenaktion aufgerufen hat? Oder sind es die Personen, also die schenkenden Personen, die dem Geburtstagskind dadurch eine Freude machen wollten?
Hat sicherlich beides seine Vor- und Nachteile irgendwie, ne? Ich meine, wenn der Spender oder wenn der Anlassgeber sagt, irgendwie die Spende kommt von ihm, dann ist das irgendwie überhaupt ein Anreiz, das überhaupt zu machen, diese Spenden statt Geschenke. Und wenn man sagt, irgendwie die Spendenden, also die Spendenbescheinigung bekommen, also die Zuwendungsbestätigung, sind die, die das Geld geben oder die Geschenke, dann ist das natürlich ein Anreiz für die, eventuell überhaupt was zu schenken oder mehr, als sie vielleicht eigentlich an Pralinen mitbringen würden.
Vielleicht, ja. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich auch ein bisschen in die Situation eines Schenkenden hineinversetzt. Und man möchte ja mit seinem Geschenk auch, man möchte eine Freude machen, man möchte aber auch so ein bisschen repräsentieren, also das Gefühl haben, ich habe hier das Richtige für jemanden ausgesucht. Ich lasse mich auch nicht lumpen beim Schenken. Häufig die Schenkmotivation ist ja sehr unterschiedlich. Manche wollen ja auch so ein bisschen, ich nenne es mal, angeben mit ihrem Geschenk. Das ist natürlich bei den Anlassspenden wichtig, auch diese Spenden zuordnen zu können. Also, dass man, ich denke, es funktioniert dann ganz gut, wenn es auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Rückmeldung an den Anlassgeber zu geben. Also zu sagen, guck mal, ich habe hier 50 Euro, 100 Euro, was auch immer, für dich und für deinen Geburtstag gespendet. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man auf die Idee kommen könnte, zu sagen, ich gebe das direkt an den Anlassgeber. Also ich überweise ihm das Geld oder gebe ihm das im Umschlag mit einer hübschen Karte und sage, das kannst du direkt weiterleiten. Das Problem dabei ist nur, wenn eben so eine Spendensammlung organisiert wird im Namen des Anlassgebers und der das ganze Geld einsammelt auf eigene Rechnung, um es dann später weiterzuleiten, dann ist das weder für denjenigen, der da das Geld gegeben hat, also weder für den Schenker noch für den Anlassgeber am Ende etwas, was er von der Steuer absetzen kann. Und deswegen sollte man in dieser Konstellation aufpassen und es entweder so machen, dass man den Leuten, das ist wahrscheinlich das Beste, dass man ihnen von vornherein sagt, spendet doch bitte direkt an diese Organisation dann bekommt ihr eure Zuwendungsbestätigung von denen. Oder, und das ist ein bisschen mehr Aufwand für den Anlassgeber, dass man sagt, ich nehme das Geld von dir ein, spende das aber in deinem Namen an die gemeinnützige Körperschaft. Das hat den Nachteil, dass man dann als Geburtstagskind neben den ganzen anderen Dingen, die man an seinem Geburtstag zu tun hat, sich auch noch darum kümmern muss, dass man diese ganzen Zuwendungsbestätigungen versucht zu bekommen und dass man diese ganzen Daten weiterleitet und sich dann eben mit der Hilfsorganisation oder welcher Organisation auch immer man da gespendet hat, dass man sich mit denen dann auseinandersetzen muss und denen sagen muss, guck mal, hier diese 20 Leute haben gespendet, das sind deren Daten, bitte leite mir alle Zuwendungsbestätigungen weiter. Das ist meistens bei so privaten Anlässen einfach ein viel zu großer Aufwand. Und deswegen haben sich viele gemeinnützige Körperschaften, ich habe eine kurze Internetrecherche gemacht, haben sich tatsächlich schon darauf eingestellt, auf dieses Thema Anlassspenden. Wenn man das mal googelt, Anlassspenden oder Spenden statt Geschenke oder ähnliche Begriffe, dann kommen ganz viele Seiten, bei denen man merkt, die großen Hilfsorganisationen, die sind schon hinterher, die haben das gemerkt, dass das ein Thema ist. Kann man teilweise seine eigene Spendenseite für sein Projekt gestalten, dann diesen Link weitergeben, wo den Leuten dann auch schon ein Vorschlag für den Betrag gemacht wird und wie genau, in welches Projekt fließt das Geld und was ist der Anlass und so weiter.
Also, ich habe auch schon gesehen, dass Organisationen tatsächlich so Spendenbüchsen dann zur Verfügung stellen.
Ja, genau, das geht natürlich auch, dass man beim Anlass selbst, bei der Feier, die man organisiert, so eine Spendenbüchse aufstellt. Genau, das ist alles möglich. Das heißt, ja, das ist quasi ein neuer Trend im Fundraising, den die meisten großen gemeinnützigen Organisationen schon erkannt haben und für sich nutzen. Aber das kann natürlich auch für kleinere bis mittelgroße Vereine eine Möglichkeit sein, dass man das einfach anbietet und sagt, wir machen es den Leuten so einfach wie möglich, so eine Spendensammelorganisation zu veranstalten.
Ich hatte das kürzlich bei einer Mitgliederversammlung von einem Verband, da haben die auch tatsächlich Spenden gesammelt, aber nicht für den eigenen Verband, sondern für eine andere gemeinnützige Organisation, die vom Zweck her was Ähnliches zu tun hatte und das auch eingesammelt, aber tatsächlich, da ging einfach der Hut rum, das Geld wurde eingesammelt, weitergegeben, da ging es gar nicht darum, irgendwo eine Spendenbescheinigung zu bekommen. Und wenn du sagst, so größere Organisationen, also der Trend, den gibt es ja schon einige Jahre oder diese Option, diese Möglichkeit. Mir fällt da direkt das Thema Stiftungsfonds ein, aber vielleicht führt das gerade ein bisschen zu weit. Da können wir vielleicht da nochmal drüber sprechen. Vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen die Möglichkeiten, die du gesagt hast. Also du hast gesagt, entweder der Anlassgeber sagt, statt Geschenken bitte, spendet einfach Geld direkt an diese Organisation. Die Organisation hat vielleicht ein besonderes Kennwort, also einen besonderen Verwendungszweck eingerichtet, um da Bescheid geben zu können, wie viel die Summe ist. Also ich meine, die Organisation wird vermutlich nicht oder sehr wahrscheinlich nicht sagen dürfen, wie viel die einzelnen Leute gespendet haben, weil da hätten wir ja dann wieder ein datenschutzrechtliches Problem. Aber die Summe kann die natürlich unter diesem Verwendungszweck mitteilen. Das freut den Anlassgeber dann, das ist die eine Nummer. Dann, Linus, bekommt die Spendenbescheinigung wer?
In diesem Fall bekommt die Spendenbescheinigung dann der Schenker, also derjenige, der dieses Geld dann tatsächlich unter diesem Verwendungszweck überwiesen hat, im eigenen Namen.
Und wenn der Anlassgeber selbst eine Spendenbescheinigung haben möchte, weil er sagt irgendwie, ich verzichte schon auf Pralinen und Blumenkränze, dann will ich wenigstens irgendwas für die Steuer haben, dann müsste er was machen?
Das funktioniert aus meiner Sicht so nicht, denn er hat ja dieses Geld bekommen von den schenkenden Personen, um das eben diesem Zweck zuzuführen. Der wird dadurch am Ende wirtschaftlich nicht belastet. Er nimmt zum Beispiel 300 Euro ein und zahlt dann genau diese 300 Euro, wenn er es genauso macht, wie er es angekündigt hat, eben an die gemeinnützige Organisation. Dafür gibt es keine Spendenquittung. Das ist letztlich nicht sein Geld, das er da gespendet hat. Und in dem Fall wäre es dann auch tatsächlich ein Problem, für die Schenker eine Spendenquittung zu bekommen, weil die eben ihr Geld eben nicht dem gemeinnützigen Verein gegeben haben, sondern ihrem Geburtstagskind. Das heißt, so sollte man es tatsächlich nicht machen, zumindest dann, wenn man eine Zuwendungsbestätigung haben möchte.
Ganz genau, also als Anlassgeber geht es eigentlich, würde es nur dann gehen, wenn ich sage, ich wünsche mir zu meiner Hochzeit einfach Geldkuverts und im Nachgang, wenn das Geld tatsächlich in meinem Vermögen ist, dann entscheide ich mich aus freien Stücken dazu, jetzt möchte ich doch keine Luxuskreuzfahrt machen, sondern jetzt spende ich das Geld an den nächsten gemeinnützigen Verein.
Genau, aber wenn man dann nach einer Hochzeit merkt, wie viel das alles gekostet hat, dann überlegt man sich das vielleicht nochmal.
Ja, vermutlich. Vermutlich. Genau, und die dritte Möglichkeit, die du gesagt hast, und ich glaube, das ist die abwegigste, ist die, dass der Anlassgeber letztendlich so der Mittelsmann ist, ne? Also die Gelder einsammelt für die andere Organisation, auch die Daten einsammelt für die Spendenquittung. Das ist natürlich ihrer Aufwand.
Genau, das kann es vielleicht geben in solchen Konstellationen, auch wie du das gesagt hast, in eine gemeinnützige Organisation einer anderen was Gutes tun will und sagt, wir organisieren eine Spendensammlung für andere und ja, den Verwaltungsaufwand tragen wir. Ich glaube aber in diesem privaten, bei diesen privaten Anlässen, Hochzeit, Geburtstag, Trauerfeier, niemand hat Lust, im Nachgang diese ganze Bürokratie noch zu haben. Deswegen sollte man lieber auf die Möglichkeit ausweichen, dass es nach Möglichkeit direkt an die gemeinnützige Organisation gibt. Und die meisten, die, also zumindest diejenigen, die irgendwas zum Thema Anlass spenden, schon auf ihrer Website sagen, habe ich überall gesehen, dass die sagen, meldet euch vorher, wenn ihr sowas machen wollt, dann können wir euch sagen, wie die Leute genau spenden sollen, welchen Verwendungszweck sie angeben und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, dann können die am Ende ausrechnen, wie viel da zusammengekommen ist. Ist ja auch interessant, das zu wissen. Mhm. Wenn man vorher Bescheid sagt, dann dürfte das ganz gut funktionieren. Und ich wüsste nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen gemeinnützigen Verein gibt, der sagt, nee, das ist uns zu viel Aufwand, wir wollen euer Geld nicht.
Kommt vermutlich auf die Höhe an, ne? Also ich meine, es gibt ja, das geht jetzt so ein bisschen dieser Schlagwort Stiftungsfonds, das ist ein bisschen irreführend. Eine große
du möchtest über Stiftungsfonds reden, ja, dann lass es.
ich möchte das zumindest einmal loswerden, genau. Ja. Nein, ich möchte die Leute natürlich auf LinkedIn locken, weil da hatte ich mal dazu was erklärt. mal weg von der Stiftung, sondern bleiben wir einfach mal beim Verein, einfach für dieses Vereinsupdate. Wenn wir jetzt einen großen Verein haben, der sehr viel Geld durch diese Anlassspende einnehmen wird, weil es zum Beispiel, es kann ja auch ein Trauerfall sein oder tatsächlich eine Hochzeit oder was auch immer, dann ist es auch möglich, dass dieser Verein oder die Organisation einfach sagt, okay, dieses Geld sammeln wir ein unter diesem Stichwort und wir verwalten das quasi so ein bisschen gesondert von unserem anderen Vermögen. Also es muss trotzdem natürlich für den gemeinnützigen Zweck der Organisation verwendet werden, aber es kann vielleicht für einen Teilbereich verwendet werden, den sich der Anlassgeber aussucht. Ja. Das ist das findet man halt häufig bei großen Stiftungen. Das ist nicht wie so eine Zustiftung, sondern nur so ein Anhängsel, ein Stiftungsfonds, der trotzdem Vermögen der Stiftung ist oder des Vereins und für einen Teilbereich des Zwecks. Also mal ganz plakatives oder ganz Beispiel, ein konkretes Beispiel. Wenn wir einen Verein haben zur Förderung des Tierschutzes zum Beispiel und der fördert sehr viele Tierarten und jetzt kommt ein Anlassgeber und sagt, ich habe Geburtstag und jetzt endlich möchte ich meiner geliebten, vom Aussterben bedrohten Fledermausart irgendwas zugutekommen lassen, dann könnte der jetzt auch gehen zu einer Tierschutzorganisation und sagen, hey, wollt ihr vielleicht, ihr setzt euch sowieso für Fledermäuse ein, ich würde jetzt hier zu einem Spendenaufruf starten, anlässlich meines Geburtstages und dann kommt da viel Geld rein, vielleicht könnt ihr mir mitteilen, wie viel Geld das ist. Und es wäre super, wenn ihr das einfach für die Fledermäuse verwendet. Ja. Und tatsächlich dann, wenn man das größer denkt, nämlich in Richtung von so Stiftungsfonds, da gibt es dann auch extra gesonderte Tätigkeitsberichte für diese Geldtöpfe. Mhm. Aber da sprechen wir dann schon über mehr Geld als über 100 Euro zu einem
Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, sind wir realistisch? Das betrifft dann nur große Geldbeträge. Und ich glaube, die meisten gemeinnützigen Organisationen sind auch nur bereit, diesen ganzen Verwaltungsaufwand zu erbringen, wenn da wirklich was reinkommt. Also,
ja. Genau. Aber es gibt genügend Organisationen, die das machen, weil das halt wirklich im Fundraising, also Stiftungsfonds, weil es halt auch einfach so ein bisschen Ruhm und Ehre mäßig, ja, dann wird auch gesagt, das ist der Linus Junginger
ja.
Topf zur Rettung der Fledermaus zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch seit einiger Zeit ein Trend, dass kaum noch jemand sagt, ich möchte einfach mal so an die Caritas oder UNICEF oder so spenden, sondern ich will für ein ganz bestimmtes Projekt spenden. Und wenn man natürlich die finanziellen Mittel hat, um sich das dann auch noch auszusuchen und vielleicht sein eigenes Projekt damit zu verwirklichen, dann ist das noch besser. Genau, nur für die kleine private Geburtstagsfeier und die 10 Freunde, die da möglicherweise spenden, ist wahrscheinlich der Stiftungsfonds nicht das richtige Instrument.
Ja, klar. Kommt immer drauf an.
Ja.
Gut, fällt dir noch was ein zum Thema Anlassspenden? Ich meine, zu Spenden kann man ja auch alleine schon stundenlang was sagen. Wir haben uns so ein bisschen diesen Begriff Anlassspende einfach mal rausgepickt, um darüber aufzuklären und vor allem auch über die, ja nicht die Gefahren, aber die zu beachtenden Hürden bei der korrekten Durchführung, damit man am Ende auch tatsächlich eine Spendenbescheinigung erhält. Ne?
Ja, ich denke, wir werden immer mal wieder was zum Thema Spenden machen. Das ist einfach für Vereine ein super wichtiges Thema, sowohl für die Vereine als auch für die Spender.
Wird auch zu viel falsch gemacht, ganz einfach.
Genau, richtig. Und es würde jetzt hier zu weit führen, aber es gibt ja auch gerade bestimmte Arten von Spenden, bei denen eine Menge falsch gemacht wird, wie Aufwandsspenden, Rückspenden und so weiter, alles Begriffe, die, denke ich, bei uns auch immer mal wieder auftauchen werden im Vereinsupdate und im Podcast, um die zu erklären und so ein bisschen auf die typischen Fehler einzugehen, die damit gemacht werden.
Absolut, wird ein Dauerbrenner werden.
Ja.
Auch so ein Dauerbrenner ist natürlich, um aufs andere Thema überzuleiten, in der jährlichen Mitgliederversammlung die Beschlussfassung über den Mitgliedsbeitrag des nächsten Jahres. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, ich hab so ein paar Verbände und Vereine, die beschließen jedes Jahr, dass der Mitgliedsbeitrag unverändert bleibt. Das ist natürlich einerseits schön, andererseits muss man natürlich gucken, dass man zumindest die Inflation dann irgendwie wieder reinholt.
Zumindest dann, wenn man sich als Verein hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge finanziert.
Richtig, klar.
Und das sind ja doch einige, also das ist schon eine wichtige Finanzquelle, einfach weil es ein stetiger Zufluss von Mitteln ist, auf den man sich verlassen kann. Die Mitgliederzahl bleibt entweder konstant oder sie steigt im besten Fall sogar. Das heißt, man kann ungefähr berechnen, was man in der Zukunft bekommt. Deswegen ist das nicht zu unterschätzen. Aber gerade wenn man jetzt plötzlich höhere Kosten hat, oder wie du sagst, über längere Zeit Inflation, dann könnte man auf die Idee kommen, seine Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Geht das so einfach?
Das kommt drauf an, antworte ich jetzt mal, um es nicht so einfach zu machen. Also grundsätzlich ist erstmal die Frage, wer beschließt überhaupt über die Höhe der Mitgliedsbeiträge? Und da gilt wie immer der Blick in die Satzung. Und in den allermeisten Fällen ist es die Mitgliederversammlung, die darüber entscheidet. Ja, natürlich, der Vorstand wird irgendeine Prognose machen, was brauchen wir an Geldmitteln, was ist zumutbar, wie viele Mitglieder haben wir überhaupt, also auf wie viele Schultern können wir das verteilen, unser Gesamtetat, den wir brauchen. Der wird irgendeinen Vorschlag machen, weil der den ehesten Einblick hat in die Zahlen, ist ja sein Job. Und dann wird aber die Mitgliederversammlung darüber entscheiden müssen. Also das ist erstmal der erste Schritt. Wenn ich Beiträge erhöhen möchte, dann gucken, wer ist dafür zuständig und das wird die Mitgliederversammlung in den meisten Fällen sein. So, dann ist natürlich die Frage, wie ändere ich den Beitrag? In den allerwenigsten Satzungen, also ich habe es zum Glück noch nie erlebt, dass in irgendeiner Satzung der Mitgliedsbeitrag als Zahl drin stand, in der Satzung direkt, weil das ist natürlich fatal. Für jede Änderung müsste ich dann eine Satzungsänderung machen mit entsprechender Mehrheit, mit Eintrag im Vereinsregister und so weiter. Das heißt, entweder steht drin, die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe der Beiträge oder die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe und Details der Zahlung und so weiter in einer gesonderten Beitragsordnung.
Da würde mich mal interessieren, was findest du besser? Ich lese nämlich tatsächlich meistens häufiger in Satzungen, die ich selbst nicht gestaltet habe, sondern die mir vorgelegt werden, dass da steht, dass die Mitgliederversammlung über die Beitragshöhe entscheidet. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Einfluss auf eine Satzung zu nehmen, wenn ich Mandanten dazu berate, eine Satzung selbst gestalte, schreibe ich meistens rein, dass die Mitgliederversammlung eine Beitragsordnung erlässt.
Ich habe es ein paar Mal schon erlebt, dass die Beitragsordnung einfach ein bisschen überschießend war, beziehungsweise gar nicht nötig, weil die Frage ist natürlich, was regle ich neben der Beitragshöhe noch in der Beitragsordnung? Und ja, idealerweise.
Datum,
genau.
Eintreibungsdetails, gibt es die Möglichkeit, dass man eine Befreiung bekommt oder solche Dinge. Aber klar, es ist natürlich genau. In einem kleinen Verein, in dem diese ganzen Dinge irgendwie klar sind, brauchst du das vielleicht nicht.
Ganz genau, also in größeren Vereinen, Verbänden irgendwie oder in Mehrspartenvereinen ist es durchaus sinnvoll zu sagen, irgendwie so ist der übrigens zu bezahlen mit dem und dem Stichtag, ich brauche vielleicht ein Seepalastschriftmandat, sonst kostet es mehr oder wie auch immer. Sowas alles sollte halt auch in die Beitragsordnung rein und wenn ich dann diese Ordnung sowieso habe, dann würde ich halt die Beitragshöhe auch da reinpacken. Das ist auch sinnvoll, gerade in größeren Verbänden sind die Beiträge ja auch gestaffelt. Je nachdem, was der Verband macht, kann das sein zum Beispiel nach Umsatzgröße, wenn das jetzt ein Verband von Unternehmen ist oder nach Mitarbeiterzahl oder Mitgliederzahl, wenn das ein Vereinsverband ist, also ein Verband bestehend aus anderen Vereinen, kann es ja durchaus sein, dass man sagt, der Mitgliedsbeitrag richtet sich danach, wie viele Mitglieder die einzelnen Mitgliedsvereine haben, weil die sind dann größer und finanzkräftiger und so weiter.
Und auch wenn ich an die großen Verbände denke, es gibt ja unterschiedliche Arten der Mitgliedschaft, Fördermitgliedschaft, ordentliche Mitgliedschaft,
ja,
Ehrenmitgliedschaft.
Auf jeden Fall. Wenn ich sowas habe, also ja, genau, dann ist eine Beitragsordnung, macht natürlich Sinn, weil ich dann sehr viel flexibler bin und nicht nur, weil ich flexibler in der Änderung bin, sondern weil die Satzung einfach übersichtlich bleibt. Ja, also es gibt ja durchaus Satzungen, die haben irgendwie 30 Seiten und da findet niemand genau das, was er gerade sucht. Deswegen bin ich, und ich denke, Linus, das spreche ich für uns beide, wir sind da eigentlich Freunde von, Satzungen sehr schlank zu halten. Das Wichtigste, was rein muss, natürlich rein irgendwie. Das Wichtigste, was das Fundament für den Verein oder Verband gibt, rein. Aber dann andere Sachen, einfach Ablauf der Mitgliederversammlung, was üblicherweise auf der Tagesordnung stehen soll, Beiträge, Mitgliedsbeiträge, sowas alles einfach auszulagern in entsprechende Ordnungen. Dann hat man das schön sortiert.
Genau, und man muss nicht jedes Mal, man muss nicht jedes Jahr auf der Mitgliederversammlung wieder umfassend seine Satzung ändern und dann wird es erst wieder ein halbes Jahr später eingetragen. Nur ein paar Sachen müssen ja schon in die Satzung, also auch zum Thema Mitgliedsbeiträge. Also beispielsweise, dass man überhaupt Beiträge erhebt. Das ist sowas, was manchmal vergessen wird, wenn man seine Satzung gestaltet. Das heißt, es wäre nicht möglich, gar keine Satzungsregelung zum Thema Mitgliedsbeiträge zu haben. Und richtig, dann aber irgendeine Aussage. Mitgliedsbeiträge zu erheben.
Richtig, irgendeine Aussage muss drinstehen. Und übrigens, das wissen irgendwie leider wenige Vereine, die Satzung kann das Mitgliedsbeitrag, das muss ja keine Geldleistung sein, sondern das kann auch eine Dienstleistung, also eine Zeitleistung sein. Dass wirklich gesagt wird irgendwie, dass das Mitglied schuldet x Stunden pro Woche Arbeitsstunden. Ja, das ist auch der Mitgliedsbeitrag. Und sinnvollerweise, weil es natürlich schwierig ist, jemanden dazu zu verpflichten, sinnvollerweise wird dann aber auch immer festgelegt, aber dann in der Beitragsordnung, dass wer das quasi nicht erbringt, seine Stunden, dass er die in Geld dann zu vergüten hat. Also, dass er sich mehr oder weniger frei kaufen kann. Das sollte natürlich ein Betrag sein, der dann ein bisschen weh tut, damit man vielleicht doch eher seine Zeit da leistet in der Gemeinschaft. Genau, also das muss auf jeden Fall rein. Und was noch rein muss, und darauf wolltest du vermutlich so ein bisschen hinaus, ist dieses Thema Umlagen und Sonderbeiträge.
Genau. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung gedacht, wir reden über die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen, aber man könnte ja auch auf die Idee kommen, als Vorstand oder Mitgliederversammlung zu sagen, unser üblicher Mitgliedsbeitrag bleibt gleich, aber wir haben jetzt gerade einen ganz akuten Finanzbedarf. Wir sanieren unser Vereinsheim. Wir haben gerade ein großes Projekt, das wir umsetzen wollen. Wir haben vielleicht ein unvorhergesehenes Loch in der Kasse, weil irgendwelche Zuschüsse weggefallen sind. Das sollen doch bitte jetzt die Mitglieder ausgleichen. Sind das auch Mitgliedsbeiträge und wie funktioniert das?
Technisch gesehen sind es tatsächlich Mitgliedsbeiträge, weil es einfach Beiträge von Mitgliedern sind. Aber es ist halt kein laufender Beitrag, sondern ein einmaliger Beitrag. Und das läuft unter diesem Stichwort Umlagen. Und das sollte in der Satzung aber auch festgelegt sein, dass solche Umlagen überhaupt erhoben werden können.
Also nicht nur Mitgliedsbeiträge, auch wenn richtig. Es technisch Mitgliedsbeiträge sind, aber wenn es solche Umlagen gibt, also Sondermitgliedsbeiträge quasi, dann muss das explizit in der Satzung stehen, richtig?
Richtig, weil immer, wir können ja mal zurückdenken, warum ist das so, warum ergibt das Sinn? Ganz einfach, die Satzung ist ja letztendlich das, was ich bei Eintritt in den Verein akzeptiere und sage, diesem Regelwerk unterwerfe ich mich freiwillig, die Vereinsmitgliedschaft ist ja freiwillig. Und dann muss aus dieser Satzung, und deswegen ist es so wichtig, dass die wesentlichen Bestandteile eines Vereins in der Satzung sind, aus der Satzung muss erkennbar sein, welche Pflichten ich mit der Mitgliedschaft einhergehe. Und deswegen muss eine Aussage drin stehen, ob Mitgliedsbeiträge überhaupt erhoben werden können. Und wenn ich dann weiß, okay, laufende Beiträge gibt es, dann kann ich mich darauf einstellen, weil ich mir die Beitragsordnung mal zeigen lasse. Wenn dann aber zusätzlich noch irgendwelche Pflichten kommen könnten, wie diese Umlagen, dann muss das auch in der Satzung drinstehen, damit ich das von vornherein weiß. Wobei auch das reicht nicht so ganz, weil die Rechtsprechung sagt, auch so eine Umlage muss irgendwo vorausschaubar sein oder zumindest verhältnismäßig. Weshalb die Rechtsprechung sagt, so dass das Sechsfache des Jahresmitgliedsbeitrages höher sollte eine Umlage, eine Einmalumlage eigentlich nicht sein. Das ist so eine variable Größe. Ja, sechsfach ist so das, was irgendwie umhergeistert. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, weil Gericht kann keine fixe Zahl vorgeben. Aber das ist so die Daumenregel, irgendwie das Sechsfache höher sollte so eine Umlage nicht sein.
Okay, also zusammenfassend, die Umlage muss überhaupt in der Satzung drinstehen. Es muss eine Ermächtigung in der Satzung dafür geben, dass man überhaupt so eine Umlage, so einen Sonderbeitrag erheben darf. Und wenn, dann maximal das Sechsfache. beziehungsweise es kommt auf den Einzelfall an, aber zumindest haben wir Rechtsprechung zum Thema, das ist das absolute Maximum.
Und das Maximum muss tatsächlich auch in der Satzung drinstehen. Also man muss aus der Satzung erkennbar sein, was in welcher Höhe das erwartbar ist. Das heißt, ich sollte in die Satzung schon reinschreiben, Umlagen bis zum Sechsfachen des Jahresbeitrags.
Okay, wichtige Ergänzung, ja. Gut, jetzt haben wir aber über die Umlagen gesprochen, bevor wir überhaupt über das Thema Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen gesprochen haben. Da waren wir nämlich da stehen geblieben. Es gibt Zuständigkeitsvorschriften in der Satzung. Das heißt, aus der Satzung ergibt sich, wer überhaupt diese Mitgliedsbeiträge erhebt und wer sie auch erhöhen darf. Du hast gesagt, meistens ist es die Mitgliederversammlung. Es wird seltene Fälle geben. Es wäre zulässig, wenn in der Satzung steht, dass der Vorstand das macht. Meistens wird es aber die Mitgliederversammlung sein. Und und jetzt sagt die Mitgliederversammlung, alles klar, wir haben das Recht, Mitgliedsbeiträge zu erhöhen und beschließt formal richtig und urdemokratisch, dass die Mitgliedsbeiträge verzehnfacht werden. Was sagst du dazu?
Tatsächlich gibt es auch da keine fixe Obergrenze irgendwie in Zahlen, aber es steht tatsächlich fest, also das sagt die Rechtsprechung aus, auch es muss irgendwo vertretbar, erwartbar und angemessen sein. Ja, das heißt, wenn man irgendwo den Mitgliedsbeitrag erhöht, weil das seit 30 Jahren unverändert ist, dann wird das einen größeren Sprung erlauben, als wenn ich jetzt von einem Jahr aufs andere irgendwie das Zehnfache anhebe. Also ich brauche irgendeinen Grund, sodass die Erhöhung angemessen ist und eben halbwegs erwartbar.
Grund heißt, es muss einen Anlass geben. Also ich muss sagen, wir haben den Mitgliedsbeitrag lange nicht mehr erhöht, unsere Kosten sind gestiegen, wir haben Verluste gemacht, was auch immer. Also ein
sachlicher Grund. Genau, es sollte einen sachlichen Grund geben und natürlich auch einen, der die laufenden Beiträge rechtfertigt. Weil wenn ich jetzt einmal irgendwie das Vereinsheim ist abgebrannt, ich muss es wieder aufbauen, das wäre eher ein Fall für eine Umlage, das ist so was Einmaliges. Wenn ich aber sage, die Verwaltungskosten sind einfach kontinuierlich gestiegen und die bleiben auch so hoch, weil wir die Mitarbeiterzahl halten wollen zum Beispiel, dann ist das natürlich eine Sache für Mitgliedsbeitrag, weil es eben eine laufende Kost ist.
Ja, verstehe. Okay, das heißt, auch da gibt es Grenzen. Auch wenn die Mitgliederversammlung zuständig ist und auch wenn sie das Verfahren beachtet, das sich aus der Satzung ergibt oder aus einer Beitragsordnung, kann man den Mitgliedsbeitrag nicht beliebig hoch festsetzen. Mir ist noch ein weiterer Aspekt eingefallen, den haben wir im Newsletter gar nicht drin, aber vielleicht ergänzen wir ihn noch, nämlich für den gemeinnützigen Verein gibt es ja noch einen anderen Grund, warum man jetzt nicht einfach sagen kann, wir setzen den Mitgliedsbeitrag auf 2.000 Euro jährlich fest.
Sondern stimmt.
Da gibt es ja noch den Sonderfall, dass gemeinnützige Vereine, wenn sie ihre gemeinnützigen Zwecke dadurch fördern, dass sie ihren Mitgliedern was Gutes tun und quasi ihre Mitglieder fördern, wie zum Beispiel Sportvereine, die es ihren Mitgliedern ermöglichen, dort Sport zu treiben, dass die auch nicht einfach sagen können, wir setzen unsere Mitgliedsbeiträge so hoch fest, dass sich nur noch die Reichsten überhaupt leisten können, bei uns Mitglied zu sein, weil das ist dann keine Förderung der Allgemeinheit. Das heißt, auch da gibt es Grenzen, die man beachten sollte. Das ist dann keine vereinsrechtliche Grenze, aber es ist letztlich eine steuerrechtliche Grenze, damit der Verein seine Gemeinnützigkeit behält.
Ganz wichtige Ergänzung. Das ist wieder so ein Punkt, wo Steuerrecht quasi das Vereinsrecht beeinflusst. Absolut genau, Förderung der Allgemeinheit. Und das ist ja alles aufgekommen letztendlich oder wurde dann entschieden im Zusammenhang mit, man hätte es jetzt erahnen können, weil du Sportverein und exklusiver Kreis gesagt hast, mit Golfclubs, mit Golfvereinen tatsächlich, die einfach auch durch die Aufnahmegebühren dann letztendlich den Kreis schon klein gehalten haben. Und die Zahlen für den zulässigen Höchstbeitrag aufs Jahr gesehen und für die Aufnahmegebühren, die stehen ja tatsächlich auch im Anwendungserlass zur Abgabenordnung, also in der Verwaltungsanweisung, und die wurden dieses Jahr erhöht. Ich habe sie nicht im Kopf, wir haben sie aber mal in einem Beitrag geschrieben. Wir haben darüber berichtet.
Genau. Ich wollte gerade irgendwas sagen von wegen 1.080 Euro und dann habe ich Stopp gemacht, weil ich dachte, Moment, das war früher. Ich glaube, es ist jetzt wesentlich höher, auch einfach angepasst wegen Inflation. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall eine Zahl, irgendwas über 1.000 Euro. Und
die lesen wir jetzt alle gemeinsam dann mal nach in den vergangenen Rechtsnewslettern, also in den vergangenen Vereinsupdates, weil da haben wir definitiv was zu geschrieben. Genau, aber vielleicht, weil du es nur der Klarstellung halber, du hast es zwar gesagt, aber um es nochmal deutlich zu machen, diese Grenze gilt nur dann, wenn quasi die Förderung der gemeinnützigen Zwecke gegenüber den Mitgliedern erbracht wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tierschutzverein habe, Da werden nicht die Tiere Mitglieder sein, sondern Außenstehende. Vermutlich, da habe ich diese Grenze letztendlich nicht. Das heißt, da könnte ich auch einen exklusiven Kreis, also monetär gesehen einen exklusiven Kreis haben, weil ja die Förderung nach außen passiert. Deshalb habe ich da die Förderung der Allgemeinheit nach außen und nicht nach innen.
Genau, aber der typische Sportverein, deswegen ist das immer das Beispiel, der fördert eben den Sport dadurch, dass vor allem die Mitglieder Sport machen und nicht irgendwelche anderen Leute. Das ist auch der Fall bei vielen Kultur- und Bildungsvereinen beispielsweise. Und da muss man eben immer ein bisschen gucken, dass man niemanden ausschließt. Auch sowas, was ich eigentlich schon, ja, ist eigentlich logisch, wenn man gemeinnützig sein möchte und seine gemeinnützigen Zwecke dadurch fördert, dass man eben die Mitglieder fördert, dann ist irgendwie klar, dass man ein bisschen gucken muss, dass man nicht Leute allein deswegen ausschließt, weil sie kein hohes Einkommen haben.
Sehr schön. Ich glaube, da haben wir dann doch mehr zur Beitragserhöhung oder zu Mitgliedsbeiträgen allgemein gesagt, als wir eigentlich dachten und als wir geschrieben haben. Aber das ist ja schön.
Über einen Aspekt haben wir jetzt aber noch nicht geredet, über den wir geschrieben haben. Und auf den würde ich nämlich nochmal eingehen gerne. Und zwar, was ist denn jetzt die Konsequenz? Also sagen wir, die Mitgliederversammlung hat einen zu hohen Mitgliedsbeitrag festgesetzt, also einen vereinsrechtlich zu hohen Mitgliedsbeitrag, einer, der nach dem Vereinsrecht und nach der Rechtsprechung, über die wir am Anfang gesprochen haben, nicht zulässig ist. Was bedeutet das denn jetzt? Was ist die Konsequenz für den Verein? Was ist die Konsequenz für das Mitglied? Kannst du darauf nochmal eingehen?
Also die Konsequenz wäre, dass der materiell tatsächlich einfach unwirksam ist. Das heißt, ein Mitglied könnte auf Feststellung klagen, dass dieser Beschluss, die Mitgliedsbeitragserhöhung, unwirksam ist. Und das darf der Verein dann nicht einfordern, beziehungsweise müsste es halt zurückzahlen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Es ist nicht nur so, dass das Mitglied dann ein Sonderaustrittsrecht oder Sonderkündigungsrecht hat, sondern dass eben auch dieser Mitgliedsbeitrag, so wie er festgesetzt worden ist, dann unwirksam ist. Was einfach daran liegt, so begründe das, ich das für mich, man könnte ja auch einfach sagen, naja, wem das nicht passt, der soll halt austreten und der darf dann auch gerne ab sofort austreten. Nur die Mitgliedschaft ist ja ein Recht, das man als Mitglied hat. Man ist ja an diesem Verein beteiligt. Es ging ja nicht an, dass man durch einen zu hohen Mitgliedsbeitrag, der jetzt plötzlich festgesetzt wird, einfach rausgemobbt wird.
So ist es.
So ist es.
Genau. Also dieses Thema mit Sonderaustrittsrecht und so weiter, das wird in der Rechtswissenschaft natürlich auch diskutiert, das hat irgendeine gewisse Höhe quasi Sonderaustrittsrecht. Da wäre aber eigentlich, müsste man erstmal sagen, dass es materiell unwirksam wäre. Aber auch da wird es einfach auf den Einzelfall drauf ankommen, ob das alle betrifft, Einzelne betrifft, da wird man differenzieren müssen. Ja, also tatsächlich ist das Beschlussmängelrecht und fehlerhafte Beschlüsse und so weiter im Verein ist sowieso ein Thema ganz allein für sich.
Genau, ist ein spannendes Thema, weil nicht jeder Mangel immer automatisch dazu führt, dass die Beschlüsse unwirksam sind. Da muss ein bisschen mehr passieren, aber tatsächlich sehr kompliziert und wahrscheinlich was für
eine extra Folge. Genau, aber für heute würde ich sagen, reicht's. Ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen Bescheid. Unter vereinsupdate.de könnt ihr den Newsletter abonnieren auch. Dann habt ihr es nochmal in Schriftform und könnt dort dann auch nachschauen, was die Höhe der zulässigen Beiträge nach gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschriften jedenfalls ist. Genau. Linus, wie immer, informativ, spannend, danke. Und wir hören uns quasi in einem Monat wieder zum nächsten Vereinsupdate, zur Ausgabe 4 aus 24. Und in 2 Wochen kommt erstmal die Folge online mit Lisa Bohardin, mit der ich mich über Green Leases unterhalten habe, also den Einfluss oder die Möglichkeit der Einflussnahme auf nachhaltige Mietverträge, auch Gewerberaumverträge. Ganz spannende Sache.
Ich werde es mir anhören.
Ich hoffe. Gut, dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.